Hörbar Hansa, der Ostseewelle-Podcast mit Elisabeth Reinhold. Präsentiert vom Vodafone Otello Store auf der Holzhalbinsel Rostock. Jetzt 240 GB einmaliges Datenvolumen bei einer Vodafone-Vertragsoptimierung oder einem Neuvertrag.
Hallo und moin, und ihr seid wieder mit dabei und mittendrin bei Hörbar Hansa hier aus dem Ostseestadion. Und ja klar, in diesem Podcast, da schnacken wir ja immer wieder mit Spielern oder auch Trainer, aber auch eben mit dem Team hinter dem Team. Und heute tauchen wir mal ein in die Welt zwischen Trikots, Hoodies, Hansa-Schals oder auch Hansa-Gartenzwergen. Damit wir alle bestens ausgestattet sind, gibt es diesen Mann an Bord der Kogge. Moin, Christoph Löschke.
Moin, schön, dass ich mal dabei sein kann und auch mal den Fans ein bisschen Blick hinter die Kulissen geben darf.
Ich freue mich auch. Vielen Dank, dass du da bist. Du bist Leiter für Merchandising und Vertrieb. Erzähl mal einfach mal kurz erstmal.
Ja, also das ist ein relativ breites Feld. Ich glaube, das kann man so einfach gar nicht umreißen. Meine Aufgaben beginnen bei der Personalplanung für die Spieltage, bei der Sortierung der Produkte im Onlineshop, alles, was so den Ablauf betrifft. Ja, Vertrieb ist wirklich ein breites Feld. Ich glaube, das würde den Rahmen hier sprengen, diese ganzen Tätigkeiten, die ich da so habe, dann halt zusammenzufassen.
Und damit auch eben immer genug Trikots da sind, wenn man eins kaufen möchte.
Ja, genau. Also es gibt natürlich so gewisse Basics, die man beachten muss am Spieltag. Das sind so zum Beispiel immer so unsere Hot Days. Ne? Da sind wir immer mit dem meisten Umsatz dann am Start. Und da müssen wir natürlich darauf achten, dass möglichst alle Kernprodukte wie Schals, Mützen, Trikots etc. pp. Dann auch verfügbar sind, ja.
Wie lange bist du jetzt schon bei Hansa?
Ja, also ich wusste, dass diese Frage kommt und habe mich dann damit auch so ein bisschen auseinandergesetzt. Also los ging das damals bei mir in dem ersten Drittliga-Jahr 2010, meine ich, ist es gewesen. Weiß ich noch, es gab ein Heimspiel im Winter gegen den FC Rot-Weiß Erfurt, und da wurde das Fanradio damals zum ersten Mal dann mit Arvid und Helmer an den Start gebracht, und im Anschluss an dieses Event wurde dann hat der Verein ausgeschrieben an Fans, wer denn sich da mal beteiligen möchte, der kann sich mal melden, und das habe ich dann getan. Der damalige Pressesprecher Lorenz Kubitz, der hat mich dann eingeladen, und ja, dann durfte ich das Fanradio mehrere Jahre lang betreuen, und wir sind in derselben Saison dann auch aufgestiegen, und ich wurde dann gefragt, ob ich dann im Merchandising beim Versand der Aufstiegs-Shirts dann helfen möchte beim Verpacken und Verschicken, und ja, das war so mein Einstieg. Und war ich auch während meiner Studienzeit im Fanshop im Verkauf und ein Jahr dann in Spanien im Auslandssemester, aber bin dann wieder hierher gekommen und dann bis heute hier geblieben, und jetzt sitze ich hier als Leiter im Merchandising.
Krass, coole Geschichte, also wirklich übers Fanradio rein in den Verein, also dann hast du ja auch viele Erfahrungen gesammelt so beim Fanradio, ne? Ich meine, merke ich jetzt gerade schon, erzählen kannst du gut.
Ja, also ich habe schon einige Dinge gemacht. Ich war jetzt auch einige Jahre lang Steuernsprecher in der zweiten Mannschaft, und der eine oder andere hat es vielleicht auch dann mitbekommen, auch schon mal dann zweimal durfte ich dann auch schon mal Oliver Schubert bei Spielen der Profis vertreten. Habe schon ganz viele Dinge hier in dem Verein gesehen, viele Leute kennengelernt und bin auch den Leuten dankbar, die mich hier reingeholt haben, wie Lorenz Kubitz oder Robert Marien, der mich damals ins Merchandising geholt hat, muss man schon ein großes Danke sagen.
Ich meine, jeder ist ja auch irgendwie für jeden da, ne? Kann ja gewisse Positionen dann auch mal übernehmen, wenn man Not am Mann ist, ne? Wir kennen das bei uns im Sender auch immer, wenn mal irgendwo einer fehlt, ne? dann wird man vielleicht auch manchmal reingeschubst, ne? Aber so, ich finde es ja auch immer cool, wenn man halt auch vielseitig einsetzbar ist, oder wenn man halt auch wirklich dann merkt, ach, man kann auch mal noch was anderes ausprobieren oder was anderes machen. Also gerade wenn du dann mal auch mal schon wirklich im Stadion Stadionsprecher warst als Vertretung, sind ja auch noch mal aufregende Tage so, ne?
Ja, absolut. Und das gehört ja auch so ein bisschen zu unserer Philosophie, dass wir unsere eigenen Mitarbeiter auch selbst ausbilden. Das betrifft nicht nur den sportlichen Bereich, wo wir auch Spieler dann irgendwann die Profimannschaft ranführen wollen. So ist es auch mit den Mitarbeitern. Es gibt ganz viele Beispiele bei uns im Verein, die dann über ein Praktikum oder so bei uns dann in eine Festanstellung reingerutscht sind und mittlerweile auch in leitenden Positionen dann tätig sind. Und da gehöre ich auch dazu, zum Glück.
Und ich muss auch sagen, für dich waren es ja auch jetzt wirklich die letzten Wochen, die letzten Tage ja auch sehr aufregend aus deiner Sicht. Denn es gibt ja einen neuen Hansa-Fanshop direkt in der Rostocker City am Uniplatz. Ne? Da habt ihr ja die letzten Wochen wirklich viel gewirbelt, ne?
Ja, das kann man so sagen. Also das waren wirklich anstrengende Tage für mich und für unser gesamtes Team. Und da hat ja nicht nur die Abteilung Merchandising mitgewirkt, sondern ganz viele andere Gewerke, ob das jetzt die Abteilung Event waren, die dann dort dieses Event rund um die Eröffnung organisiert haben, ob das unser technischer Dienst war, die da wirklich in 3,5 Monaten wirklich Akkordarbeit diesen Laden, der sich wirklich im Rohbau befunden hat. Ich glaube, die Viro hat gerade das ist der Fünfgiebelhaus, die haben da gerade die ganzen Gewerbeflächen frisch saniert. Das war wirklich, wirklich blanker Rohbau und dort haben wir dann in 3,5 Monaten dann diesen Laden dort auf die Beine gestellt und da kann man, glaube ich, allen Mitarbeitern Danke sagen für die Zeit, die sie da investiert haben. Ob das jetzt auch sonst andere Mitarbeiter waren, die uns geholfen haben, die Ware auszupacken, noch kurz vor Schluss. Das war wirklich eine gute Teamarbeit und ich glaube, so macht Vereinsarbeit am Ende auch Spaß, ja.
Es ist auch ein richtiges Schmuckstück geworden, das muss man sagen. Ich habe es auch die letzten Wochen immer beobachtet, bin immer mal vorbeigegangen, wenn da Bewegung war, weil ich wohne auch ein bisschen in der Nähe, sag ich mal, deswegen guckt man ja dann erst recht dann hin. Und wenn man dann zum Anfang dann gleich auch dann Franz Pfanne und Nils Fröhling gesehen hat, damit man erstmal so, ach guck mal, hier entsteht was Neues, hier ist Hansa, hier oder so. Es passt ja auch direkt ins Herz von Rostock. Und ihr habt da ja auch wirklich, also ich habe eben schon gesagt, ein Schmuckstück draus gemacht. Vom Design her alles richtig gut durchdacht, richtig Hansa-typisch. Wie entsteht denn so ein Fanshop?
Ja, ist jetzt auch gar nicht so leicht in Worte zu fassen. Wir haben ja hier im Stadion schon dieses Design so ein bisschen umgesetzt. Ja. Die Kernidee ist eigentlich die, dass man sich so ein bisschen im Inneren einer Kogge befinden soll. Also im Inneren eines alten Schiffes. Deswegen haben wir uns für dieses dunkle Dekor entschieden, diese eher dunklen Farben. Die geben dann auch einen schönen Kontrast zu den blau-weißen Fanartikeln, die dann dort an den Wänden und an den Warnträgern hängen. Und es ist so eine Leitlinie, die wir jetzt überall umgesetzt haben. Und darum plant man dann diese ganzen Warnträger, die man bestellt, guckt, dass die dann farblich mit in das Konzept passen. Man überlegt, wie man am besten dann die ganzen Gondeln und Warnträger an die Wand stellt, dass man die Fläche, die man da hat, denn der Laden ist ja jetzt ein bisschen verwinkelt, auch der eine oder andere sagt vielleicht auch ein bisschen klein, aber ich glaube, es passt zu uns, dennoch nicht ganz so einfach zu bestellen und dementsprechend haben wir uns auch sehr viele Gedanken gemacht, sehr lange, wie wir das jetzt am optimalsten lösen können. Ich glaube, ganz fertig sind wir auch noch nicht. Hier und da werden wir sicherlich nochmal nachjustieren müssen, aber ich glaube, für den Start war das schon ganz ordentlich.
Ich würde sagen, früher war das ja ein Schuhladen und jetzt wirklich das ganze Gegenteil. Also richtig, richtig tippitoppi. Also wer noch nicht da war, sollte das unbedingt vom nächsten Stadionbesuch vielleicht machen oder einfach direkt hier in den Fanshop, denn im Ostseestadion habt ihr ja dieses Jahr quasi ja auch erst einen eröffnet. Also für dich läuft eigentlich, was das angeht, das Jahr 2024 super.
Ja, also da kann ich mich nicht beschweren und das hat uns ja auch, glaube ich, in den letzten Jahren ein bisschen ausgezeichnet, dass wir uns da vom sportlichen Bereich auch so ein bisschen entkoppeln konnten und das ist natürlich auch ein großes Faustpfand, dass wir auch so eine treue Fanbase haben, die wir dann auch dann mit unseren Fanartikeln dann versorgen können und die auch dann, auch wenn es mal sportlich nicht so gut läuft, auch bereit sind, uns auf diesem Weg zu unterstützen.
Ja, ich meine, man sieht das ja auch immer, ich glaube, am schnellsten ist immer XL weg, wenn es irgendwie einen neuen Stoff gibt oder so.
Ja, also schon. Also es gibt aber so verschiedene Größen, die wir dann da ganz gut verkaufen. Wir analysieren das auch immer ständig. Diese Größenschlüssel, die verändern sich auch immer mal von Zeit zu Zeit und wir führen darüber Statistiken und versuchen dann anhand der prozentuellen Verteilung der Größenschlüssel dann auch dann Nachbestellungen durchzuführen. Aber ja, das stimmt schon. Die Größen MLXL, das sind immer die dann am ersten verkauft sind, ja.
Jetzt ist mit dem Fanshop ja quasi im Ostseestadion an der Nord, es ist ja auch immer an den Heimspielen auf. Wie ist denn das für dich, wenn so ein Heimspieltag ist? Wie sieht denn für dich da so ein Arbeitsablauf aus?
Ja, auch da glaube ich, ist das schon relativ ein anstrengender Tag für mich. Ich bin meistens mit einer der Ersten, der dann morgens im Stadion ist. Mhm. Wenn wir jetzt mal hier von so einem klassischen in der zweiten Liga 13:30 in der dritten Liga 14 Uhr Spiel ausgehen, dann bin ich so in der Regel so zwischen 7 und 8 Uhr dann hier vor Ort, bereite dann schon mal den Laden vor. Dann gibt es ja dann dieses Video, was wir da immer über die Leinwand ausspielen. Das spiele ich dann dort ein und mache auch selber schon mal einen Kassencheck, hängen Müllbeutel in die Körbe, sodass dann die Verkäuferinnen und Verkäufer, wenn sie da sind, sich dann rein auf das Auslegen und Vorbereiten der Ware konzentrieren können. Ja, 2 Stunden vor Stadionöffnung kommen dann meine ganzen, die ersten Fans, aber ja, zuerst natürlich dann die Verkäuferinnen und Verkäufer, die dann, dann treffen wir uns nochmal kurz, wir briefen uns, besprechen doch mal Spieltagsaktionen, besondere Aktionen. Manchmal haben wir auch irgendwelche Besonderheiten wie besondere Sicherheitsvorkehrungen in Gästeblock angrenzenden Bereichen. Da versuche ich immer nochmal die Verkäuferinnen und Verkäufer zu sensibilisieren. Wenn das abgeschlossen ist, dann gehen die Verkäuferinnen und Verkäufer rein und dann habe ich eigentlich erstmal ein bisschen Ruhe, kann mich dann so ein bisschen um die ganze Situation im Backend, sage ich immer so schön, kümmern, kann gucken, ob alle Kassen laufen, ob alle Umsätze da landen, wo sie hinkommen. Wir stehen mit unserem Lagerteam bereit, wenn wir nochmal irgendwas nachliefern müssen, dass wir dann auch nochmal, sollte irgendwas leer gekauft worden sein, nochmal nachsteuern können. Da haben wir auch das große Glück, dass wir unsere fertige Lager hier direkt im Stadion haben.
Super, ja.
Und können da halt dann auch schnell reagieren. Und dann während des Spiels darf ich dann auch dann mal 1,5 Stunden Fan sein.
Ja.
Dann setze ich dann auf die Tribüne, gucke mir das Spiel an. Aber sobald das Spiel dann abgepfiffen ist und ich wieder auf der Promenade ist, dann schalte ich immer wieder im Arbeitsmodus. Dann ist Abrechnung angesagt. Dann wird nochmal überall sauber gemacht. Was wir dann alles so machen müssen, um den Laden halt auch so vorzubereiten, dass er halt auch fürs nächste Heimspiel dann schnell wieder einsatzbereit ist. Ja, und dann so gegen 17, 18 Uhr dann ist dann Feierabend.
Langer Tag. Und dann so erstmal sacken lassen, auch das Spiel, wie es ausgegangen ist. Deswegen wäre auch meine nächste Frage gewesen, wie sehr kannst du dich dann auch mal zwischendurch aufs Spiel konzentrieren? Aber hast du ja gesagt, dann bist du mal zwischendurch mal Fan. Allgemein, du sagst du am Anfang, du hast als Fan ja auch angefangen, hast dich dann beworben fürs Fanradio, bist dadurch so reingerutscht. Wie ist denn so vielleicht auch manchmal so ein bisschen der Disput zwischen Fansein und Mitarbeiter?
Boah, ja, das... Ich weiß nicht, wie das bei den anderen Mitarbeitern aussieht, aber für mich ist das schon gerade aktuell ein schwieriges Thema, weil ich früher mit meinen Freunden zum Beispiel auch ganz oft in meiner Freizeit im Urlaub oder so zu Fußballspielen gefahren bin im Ausland oder so und mittlerweile bin ich da so ein bisschen weg. Ich habe dann auch schon jetzt eine Phase gehabt, zum Beispiel nach dem Ende des letzten Weihnachtsgeschäftes, dass ich dann wirklich mal wirklich gar keine Lust mehr auf Fußball hatte. Das war so eine intensive Zeit, dass ich dann gesagt habe, okay, jetzt muss ich mal weg. Dann bin ich alleine für 2 Wochen nach Thailand gereist und da so ein bisschen durch die Gegend gereist und habe so ein bisschen den Kopf frei bekommen. Ja, und was so hier das Arbeitsleben im Alltag betrifft, ja, also natürlich catcht es mich noch immer. Ich bin noch immer ein großer Fan. Ich bin noch immer wie jeder andere auch schlecht gelaunt, wenn wir verloren haben. Und, wenn wir gewonnen haben, dann geht alles viel leichter von der Hand. Aber ja, man muss da schon, glaube ich, so eine gewisse professionelle Distanz dann auch haben und dann zu funktionieren, wenn es halt mal eben nicht so läuft.
Merkt ihr vielleicht auch in den Shops nach einem Sieg, dass mehr Action ist?
Ja, absolut. Also das merken wir auch unter der Woche, aber speziell natürlich auch an den Heimspieltagen am Stadion, in den Stadionkassen direkt, dass da die Leute bei Siegen dann doch deutlich kauffreudiger sind als bei Niederlagen. Aber das macht sich jetzt aber im Gesamtergebnis nicht so sehr bemerkbar. Aber trotzdem ergibt das natürlich, wenn man sehr erfolgreich ist, gute Effekte, wie zum Beispiel dann irgendwelche Aufstiegsmerch, den wir dann verkaufen können oder so. Also sportlicher Erfolg ist schon sehr, sehr wichtig für uns,
Das ist ja auch immer, finde ich, aufregend, wenn man so, das entscheidet sich am letzten Spieltag, steigt man auf oder nicht und druckt schon alles und hat schon alles parat. Und ich sag mal, im schlimmsten Fall hast du dann nachher Kartons, die weg können. Ich weiß gar nicht, damals bei meinem Bruder und bei meinem Papa, die hatten sich damals schon mit ihrer Mannschaft, Jugendmannschaft, auch T-Shirts drucken lassen, Bezirksmeister. Und das war alles schon fertig und dann mussten sie nachher leider dann noch Vize vorschreiben.
Ja, also das ist tatsächlich, ist das immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Es ist dann manchmal so, dass dann unsere Lieferanten beziehungsweise die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Lieferanten dann auch vorm Fernseher sitzen und gucken und dann, sobald es dann feststeht, so war es zumindest damals bei dem Heimspiel gegen Lübeck, dass wir aufsteigen werden, dann halt eben an die Maschinen gehen und die T-Shirts produzieren. Wir müssen natürlich immer in solchen Fällen dann eine gewisse Risikomenge dann halt vorhalten. Das haben wir dann damals auch getan. Wir haben dann im Vorfeld dieses Spiels gegen VfB Lübeck schon so ein, ja, so ein gewisses Kontingent an Shirts im ganzen Stadion verteilt, was wir dann auch im Nachgang dann zum Glück verkaufen durften. Aber das ist nicht so einfach. Ich kann da mal ein ganz aktuelles Beispiel nennen. Wir wurden von einem Lieferanten auf eine Betriebsfeier eingeladen im April. Da habe ich mich so ein bisschen mit dem Kollegen von Bayer Leverkusen ausgetauscht, der dann auch über das gleiche Thema mit mir gesprochen hat. Und die hatten da ja auch ganz verschiedene Konstellationen. Ja. Werden sie Meister, werden sie Pokalsieger, werden sie Meister und Pokalsieger, werden sie Meister, Pokalsieger und Europa-League-Sieger. Und für alle diese Konstellationen müssen die sich ja ein bisschen vorbereiten und Risikomengen produzieren. Es ist nicht so einfach, das dann auch größentechnisch, das muss man auch mit einbeziehen, dann so vorzubereiten, dass es am Ende auch aufgeht.
Krass, ja, es ist immer so Dinge im Hintergrund, die man vielleicht auch gar nicht so wahrnimmt, was da alles gewirbelt wird und gemacht wird. Muss man eingehen, wenn man so erfolgreich sein möchte.
Ja, genau, aber das ist also Risikomengen, das bezieht sich nicht nur auf sportlichen Erfolg, das bezieht sich auch für uns immer mal wieder auf vielleicht wilde T-Shirt-Kreationen, die vielleicht nicht jeden ansprechen, aber am Ende des Tages haben wir schon den Anspruch, jeden mitzunehmen. Jemand, der was Plakatives haben möchte, jemand, der was Dezentes haben möchte, jemand, der ein höheres Einkommen hat, jemand, der ein niedrigeres Einkommen hat. Jeder soll was finden bei uns und dementsprechend muss man halt auch ab und zu mal Dinge ausprobieren und dann vielleicht auch mal daneben liegen. Das gehört dazu.
Was war denn bisher in deiner Zeit, wo du sagen würdest, der krasseste, ich will jetzt nicht sagen Verkaufsschlager von der Menge, sondern was vielleicht am schnellsten weg war?
Boah, also das ist wirklich schwer, weil wir jetzt in der Zeit doch einige Artikel hatten. Aber was jetzt wirklich krass war, war die Entwicklung der Trikotverkaufszahlen in den letzten Jahren. Ich glaube, da haben wir wirklich den größten Schritt nach vorne gemacht. Wir sind ja vor jetzt 2,5 Jahren circa von Nike zu Mizuno gewechselt. Und die Herangehensweisen dieser beiden Firmen, die sind halt ganz andere. Nike ist ein Global Player, die haben Lager auf der ganzen Welt. Die können sich dann irgendwelche Standard-Trikotschnitte in verschiedensten Farben millionenfach in irgendwelche Lager weltweit legen, haben dann den Vorteil, dass sie sehr, sehr schnell nachliefern können, wenn was gebraucht wird. Das macht uns flexibler in den Einkaufsmengen, weil wir sagen können, wir können weniger einkaufen, weil wir ja wissen, wir können es nachordern, wenn wir es benötigen. Mizuno hingegen ist ein reiner Produzent, die machen halt das, was wir wollen. Da liegt wie ein Vorteil bei uns, weil wir halt unser Design komplett selbst uns überlegen können. Wir haben dort auch eine Partnerin, beziehungsweise Mizuno hat eine Produktdesignerin, die wirklich richtig was auf dem Kasten hat. Also der geben wir bloß immer mal wieder so ein paar Hinweise, was wir machen wollen. Und dann macht die selbst schon Designs fertig. Wir stellen unsere Vorschläge vor und irgendwann kommen wir dann auf den Nenner. Aber da ist das dann der Unterschied, dass die halt nur produzieren. Wenn wir denen sagen, wir wollen jetzt dieses Trikot haben in der und der Farbkombination, dann müssen wir die produzieren uns das in tausendfacher Ausführung und dann liegen die bei uns im Lager. Und wenn wir dann feststellen, dass sie schnell abverkauft sind, dann müssen wir sie nachordern. Ja. Dauert das wieder ein paar Monate, bis sie nachproduziert sind. Ja. Führt dann auch hin und wieder, letztes Jahr hatten wir das Thema dann mit diesen Navy-farbenen Trikots, mit diesen Navy-goldfarbenen Trikots. Deswegen gab es dann da so eine lange Pause zwischen diesen beiden Verkaufsphasen, wo wir einfach warten müssen. Aber im Großen und Ganzen, wenn man jetzt einen Strich darunter zieht und sagt, wie haben sich diese Verkaufszahlen seit diesem Wechsel entwickelt, dann ist das, glaube ich, schon das Krasseste, was ich so erlebt habe in diesem in all der Zeit, die ich jetzt hier sein darf.
Ja, ich meine, man sieht ja auch wirklich dieses Persönliche auch in den Trikots jetzt drin, auch gerade in dieser Saison. Ne? Ich meine, nur das Blaue mit den Ostseewellen, sag ich jetzt mal, oder auch das dritte Trikot und das Sondertrikot, Ostseestadion, diesen Retro-Stilen und so, das ist halt alles typisch Hansa. Ne? Das ist natürlich, es hat was und man merkt, dass die Fans halt auch einfach wollen. Wüsstest du oder ab wann ist ein Zeitpunkt, wann man weiß, wie das Trikot für die nächste Saison aussieht?
Das weiß man schon sehr früh tatsächlich. Also wir wissen schon, wie die Trikots für die nächste Saison aussehen. Ja. Man muss immer davon ausgehen, dass man so ein ja, 2-3 Monate Minimum Entwicklungszeit benötigt. Dann werden die ersten Muster produziert, werden zu uns geschickt. Wir gucken uns die an. In der Regel ist nicht das erste Muster gleich dann auch das finale Trikot. Dann sagen wir dann irgendwie, okay, das ist uns irgendwie noch zu einfach, da muss noch irgendwie eine Applikation mit drauf oder wir müssen hier noch irgendwie was ändern oder der Kragen ist uns nicht gut genug oder was auch immer. Da kann ich tausende Beispiele nennen, was da passieren kann. Und dann geht das immer noch so 2-3 Mal hin und her und bis man dann auf dem Stand ist, wo man sein möchte, dann ist dann, ja, dann hat man wahrscheinlich schon, jetzt sind wir gerade so in dieser Phase, ne? Also wirklich September, Oktober, November ist dann diese Phase, wo man dann final sein muss, wo dann auch der Lieferant dann wissen muss, okay, das ist es jetzt, das sind die Mengen, wir produzieren jetzt, dann brauchen die halt ihre 3 Monate, bis sie produziert haben vollständig, dann muss man noch den Seeweg mit einkalkulieren oder momentan, auch Seewege momentan ein ganz schwieriges Thema, durch politische Unruhen fahren die ganzen Containerschiffe nicht durch den Ärmelkanal, fahren teilweise um den kompletten afrikanischen Kontinent rum, das verzögert die, die Lieferkette, beziehungsweise es verlängert die Lieferkette und macht die Einkaufspreise auch ein bisschen teurer, weil die Containerschiffe auch mehr Sprit verbrauchen. Ja, und dann, dann ist man dann nachher schon, wenn die Ware dann da ist, in dem Zeitraum, wo man dann, wo es dann losgehen soll. Ne? Und also man muss schon mit 10-12 Monaten rechnen, ja.
Also weißt du jetzt schon, wie das Trikot für die neue Saison aussieht?
Ja.
Okay. Ich meine, ich brauche jetzt da auch nicht weiter bohren, weil leaken darfst du das auf keinen Fall. Aber würdest du dir das als Fan kaufen?
Ja, also nächstes Jahr haben wir auch, nachdem wir dieses Jahr das Jubiläum hatten, auch nächstes Jahr ein weiteres mit 60 Jahre FC Hansa. Und ich glaube, da kann man gespannt sein, da wird schon was Schönes bei rauskommen.
Ja. Ha, schön, da freuen wir uns alle drauf, dass es dann wieder was ganz Besonderes wird. Wenn man jetzt in einen Fanshop geht und sich dann ne, einen Schal, Trikot, vielleicht einen Hoodie noch kauft, ist klar, gehst da rein, suchst du aus, probierst an, kaufst du, nimmst mir nach Hause. Wenn du jetzt im Online-Shop unterwegs bist und ich sag mal, ich zu Hause eine Bestellung jetzt abschließe, wie läuft die Kette danach bei euch? Nimm uns mal so ein bisschen im Hintergrund mit. Also das ploppt bei euch im System auf und dann geht jemand ins Lager oder... Ja.
Genau, also da kann ich vielleicht auch nochmal kurz generell auf unsere Strukturen eingehen. Also wir haben neben mir als Vertriebler noch einen Kollegen, der im Einkauf sitzt, noch eine Kollegin, die einen Service macht. Und dann haben wir noch ein Lagerteam von 4 Leuten, die dann für diesen ganzen händischen Ablauf dann verantwortlich sind. Und wir haben seit 1,5 Jahren ungefähr jetzt ein mobiles Datenerfassungssystem und da werden dann die Bestellungen wirklich in Echtzeit dann direkt drauf projiziert. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt vorm Rechner sitzt und auf Bestellen drückst, dann erscheint diese Bestellung in dem Moment auch auf den mobilen Datenerfassungsgeräten von den Kolleginnen und Kollegen, die dann auch im Lager kommissionieren. Und je nachdem, wie jetzt aktuell die Auftragslage ist, kann dann auch sogar sein, dass das noch am selben Tag bearbeitet wird. Aber in der Regel ist es so, dass die dann halt dort auch chronologisch angezeigt werden und auch abgearbeitet werden. Das heißt, der Kollege oder die Kollegin, die in dem Moment dann deine Bestellung öffnet, sieht deine Produkte auf seinem Scanner oder auf ihrem Scanner und geht damit durchs Lager, kommissioniert deine bestellten Produkte, packt sie in ein Paket, klebt das Paket zu, dann kommt ein Etikett auf das Paket und dann wird einmal am Tag dann der große Wagen mit den Paketen abgeholt und ist dann hoffentlich in kurzer Zeit bei dir.
Hansa ist ja auch wirklich überall. Es ist ja auch immer, egal wo du in Urlaub fährst, du siehst immer irgendwo einen Aufkleber backen. Wie ist denn das bei euch? Wohin ging das Paket, was bisher den weitesten Weg hatte?
Puh, also wir verschicken auch weltweit. Da kann ich einige Länder aufzählen. Also wir hatten schon Südkorea, China, Brasilien, Mexiko, Argentinien, USA, ganz häufig, ist nicht so weit weg, aber ganz häufig ist Österreich, Schweiz, Dänemark, Schweden, also diese ganzen Nachbarstaaten, die wir hier in Deutschland haben. Aber müsste ich jetzt mal ganz tief in meinen Geografiekenntnissen kramen, aber ich würde sagen, ja wahrscheinlich, wenn du jetzt wirklich hier rein die Kilometerzahl nimmst, vermute ich mal, wird Südkorea schon das weiteste gewesen sein.
Wahnsinn. Meistens ein Trikot oder wird das dann vielleicht auch ein größeres Paket dann mal?
Also daran kann ich mich noch ziemlich gut erinnern, weil das nämlich im Zusammenhang mit Dongjong Lee stand, unserem ersten koreanischen Profi, den wir vor anderthalb Jahren circa von Schalke 04 ausgeliehen hatten. Und da haben dann auch ein paar Fans von ihm aus Südkorea dieses Trikot bestellt. Und das war für uns auch damals relativ herausfordernd, weil wir auch gar nicht genau wussten, was ist jetzt der Dame, was ist die Straße. Keiner von uns war diesen koreanischen Schriftzeichen mächtig. Genau, glücklicherweise hatten wir dann damals, also Dongjong Lee hatte zu der Anfangszeit einen Übersetzer, dem wir dann auch solche Dinge mal per Mail schicken konnten. Und der hat uns das so ein bisschen dann auseinanderklabüstert, was genau wo stehen muss, damit das Paket auch da ankommt.
Und versandkostentechnisch, wenn man mal so fragen darf, weißt du das noch?
Ja, also ich muss mal kurz überlegen. Ich glaube, wir verlangen für Lieferungen außerhalb der EU 30 Euro, weil das ist schon auch für uns sehr kostenintensiv. Ich glaube, dieses Thema Versandkosten ist sowieso ein Politikum für unsere Fans. Das zahlt man nicht gerne, aber das ist jetzt auch nichts, woran wir uns bereichern. Ne? Wir haben jetzt auch schon, glaube ich, diesen Versandkostensatz von 5,90 Euro, seitdem ich als Student hier angefangen habe. Und in dieser Zeit hat die DHL auch die Kosten für Paketlieferungen deutlich, deutlich angezogen. Ja. Das muss man auch sagen. Auch die kommen an dem gesellschaftlichen Problem nicht vorbei.
Klar.
Und daran wollen wir uns nicht bereichern. Aber am Ende des Tages müssen wir halt auch ein Stück weit wirtschaftlich denken und halt auch solche Dinge wie die Versandkosten, die uns entstehen, die Personalkosten, die uns entstehen, Strom, die Lizenzen für unsere ganzen, unsere ganzen technischen Produkte, die wir so nutzen, das kostet alles Geld und damit verdienen wir nichts. Und gerade so bei Lieferungen ins Ausland oder halt auch außerhalb der EU, da kommen schon einige Kosten auf uns zu und das versuchen wir natürlich dann damit auszugleichen.
Als die Anfragen aus Südkorea kamen, wie ist denn das, wenn das dann Mitarbeiter von euch sieht? Ist das dann irgendwie so, was man natürlich auch gleich dann in dem Kollegenkreis so weiter erzählt? Weil das ist ja schon auch was Besonderes und Außergewöhnliches. Ne?
Ja, definitiv. Ja. Also da gab es schon einige besondere Sendungen und ich glaube, solche Sachen, die bleiben einem im Gedächtnis. Wir haben, ich weiß auch noch mal, eine Lieferung, das war, glaube ich, ein Thema, was hier aus der Geschäftsstelle kam für einen ehemaligen Hansa-Profi, der jetzt in den USA lebt. Da ging es, glaube ich, um ein Paket, um eine Ehrung für die Meistermannschaft von 1991 oder sowas. Auch solche Pakete, daran erinnert man sich dann auch dann noch im Einzelnen, auch wenn es schon viele tausende Pakete waren, die wir irgendwie bearbeitet haben.
Ich glaube, man erinnert sich vielleicht auch an so ein paar Beflockungen. Ich weiß, das war auch mal eine Frage beim Quiz-Taxi. Ich weiß aber die Antworten nicht mehr. Aber gibt es wirklich auch so mal Flocks, wo du sagst, was ist das denn jetzt? Oder irgendwelche so Hansa-Fans sind ja positiv verrückt. Oder wo man sagt, das vergisst man jetzt nicht.
Boah, also da fällt mir jetzt wirklich spontan kein richtiges Beispiel ein. Ich kann mich jetzt nur, jetzt wo du mich so fragst, an eine Sache erinnern. Da hat ein Hansa-Fan eine Reihe an Buchstaben und Zeichen, da waren lauter Fragezeichen, ist gleich plus, minus, halt Prozentzeichen. Also das war so als Name angegeben und da haben wir uns auch gefragt, ob das jetzt irgendwie, man muss ja auch mal damit rechnen, irgendwie mit irgendwelchen Testkäufen von irgendwelchen Verbraucherzentralen mal irgendwie konfrontiert zu werden. Da mussten wir uns dann auch dann mal mit dem Kunden auseinandersetzen und nur fragen, was ist jetzt das genau, was ist jetzt genau der Hintergrund von diesem Vlog? Und der meinte auch, er wollte einfach irgendwie was Lustiges auf dem Rücken haben, was nicht jeder hat, und hat da einfach mal wild auf der Tastatur herumgeklimpert.
Krass.
Und dann haben wir das natürlich auch umgesetzt.
Hätte auch die Adresse aus Südkorea sein können.
Ja, also das hätte für uns nicht weniger Sinn gemacht.
Ja, du, aber ich sag ja positiv verrückt. Und ich glaube, da fragt man nach, weil es kann ja auch manchmal ein Fehler vielleicht auch wirklich sein, ne? Dass er sich verklickt hat oder
auch immer. Also, das gibt es auch. Aber, das gibt es auch. Das merken wir auch immer mal wieder. Gerade dieses Thema individuelle Beflockung ist ja auch. Das ist ja auch für den Fan, der das Trikot erhält und er hat einen Fehler gemacht, super blöd, weil wir können diese Trikots natürlich nicht weiterverkaufen und dann auch nicht umtauschen. Und wenn wir da irgendwie was sehen oder wenn uns was auffällt, dann kontaktieren wir auch unsere Fans und fragen nach, ob das wirklich so sein soll oder ob wir vielleicht mal was ändern sollen. Das machen wir schon.
Zu wie viel Prozent besteht denn dein Kleiderschrank aus Hansa-Sachen?
Oh, ist schon ziemlich viel. Also ich würde schon sagen 50%. Ich glaube, in den letzten Jahren hat das ein bisschen abgenommen.
Ja.
Aber Vielleicht hat ja auch der eine oder andere Klassenkamerad von früher zu, der wird sich vielleicht noch erinnern, dass ich, glaube ich, in der Schule nie ohne irgendeinen Fanartikel von Hansa aufgetaucht bin. Ja, also ist schon relativ hoch. Ich würde sagen 50%, ja, kommt, glaube ich, hin. Tendenz fallend aktuell. Ja. Aber ja, es gehört nach wie vor dazu, dass ich auch natürlich auch von ein paar von meinen Produkten dann auch kaufe. Denn ich glaube, wenn ich selber nicht davon überzeugt wäre, was wir hier machen, dann wären wir auch nicht erfolgreich.
Ja, mein kleiner Neffe geht auch ab und zu schon im Hansa-Trikot dann in die Kita, meistens dann an Spieltagen. Du, früh anfangen.
Absolut, ne? Genau, das sind die Fans von morgen, sagen wir immer wieder.
Hast du denn Lieblingstrikot aus den letzten Jahren, wo du sagst, vielleicht hast du auch einen besonderen Bezug zu oder das hat dir,
Ja, auch dazu habe ich, glaube ich, noch eine ganz, ganz schöne Geschichte zu sagen. Also wir haben ja über den neuen Fanshop gesprochen und die älteren Hansa-Fans werden sich vielleicht noch erinnern, dass es eine Rückkehr gewesen ist in die Kröpeliner Straße, denn wir sind Anfang der 90er Jahre waren wir noch, so war der FC Hansa Fanshop, ich war noch nicht dabei, ich war noch ein kleiner Junge, aber der FC Hansa Fanshop befand sich damals in dem Haus, wo heute, glaube ich, Depot drin sitzt.
Ja.
Damals war da ein Drossbar, eine Drossbar-Drogerie. Mhm. Und wenn man da reingekommen ist, gab es rechts eine Treppe und da konnte man hochgehen. Und dann kann man vielleicht noch mal hochgucken, der Baum und der Balkon, der damals den Fanshop geschmückt oder beziehungsweise so ein bisschen signalisiert hat, dass sich hier der Fanshop befindet, die stehen ja bis heute. Und da über Depot im Obergeschoss, da befand sich der allererste Hansa-Fanshop. Und in diesem Hansa-Fanshop, kann ich mich noch gut erinnern, habe ich mir mein erstes Trikot kaufen lassen von meiner Mutter. Mhm. Ich war mit meiner Mutter damals im Fanshop. Es war, müsste die Saison 95, 96 gewesen sein. Und es war das, die Hansa-Fans, die charakterisieren ihre Trikots ja immer mit Sponsoren. Mhm. Es war die Saison, wo wir Deo als Sponsor hatten. Mhm. Und ich habe damals das blaue Deo-Trikot bekommen mit Johnny Akpobori auf dem Rücken. Und die Verkäuferin dieses Trikots war Birgit Rahn, die bis heute bei uns im KTC arbeitet. Und die hat mir sozusagen als Kind damals mein Trikot verkauft. Ja. Und das ist immer noch eine Geschichte, die immer wieder, das weiß sie auch noch, warum auch immer. Sie hat ja auch in den Laufe der Zeit viele Hansa-Fans bedient. Mhm. Und dieses Trikot hat für mich schon einen Wert. Das habe ich auch bis heute, das Originale. Und ich habe mir auch mal dieses Trikot dann bei eBay Kleinanzeigen mal dann nachgekauft in meiner jetzigen Größe.
Es ist ja schön, dass damals dann auch schon Kindertrikots gab, weil so jetzt so richtig Babys und so, das ist ja jetzt auch in den letzten Jahren, sag ich mal, auch erst gekommen, ne? So trikotmäßig.
Mhm. Also das hat Nike tatsächlich nicht angeboten, zumindest nicht für uns. Also auch da, glaube ich, ist es so, dass man hätte sicherlich machen können, wenn wir denen dort mehrere tausend Exemplare abgenommen hätten. Ich weiß gar nicht, wie das vor Nike war, aber soweit ich mich erinnern kann, es ist das erste Mal. Es kann durchaus sein, dass wir es in den 90er Jahren schon mal hatten.
Ja,
aber das ist ja genau.
Es steckt man ja nicht so tief in der Materie dann. Jetzt habe ich eben schon gesagt, nach deinem Lieblingstrikot. Hast du für dich persönlich auch einen Lieblings-Hansa-Moment? Ist jetzt egal, ob das damals als Fan war oder vielleicht auch als Fan und auch als Mitarbeiter?
Ja, da gibt es einige. Mhm. Also ich kann mich noch gut erinnern an ein Auswärtsspiel in Cottbus. Mhm. Das war, ich glaube, so um Ostern herum. Und wir haben im Gästeblock dann dort schon ein bisschen mit Oberkörper frei und T-Shirts gestanden und haben dann dort, ich glaube, es war das Jahr, ich weiß nicht mehr, 11, 12 vielleicht. Also es ist dieses eine Zweitliga-Jahr, was wir hatten zwischendurch. Und wir haben in der Nachspielzeit durch den Kopfballtor von Dominik Peitz damit 1-0 gewonnen. Daran kann ich mich gut erinnern.
Ja.
Oder auch die jetzt in den 3 Jahren zweite Liga, das Spiel auf Schalke, wo wir 4-3 gewonnen haben.
Wahnsinn,
das Spiel gegen HSV, wo wir 1-0 gewonnen haben. Aber auch natürlich der Aufstieg jetzt mit 2021 gegen Lübeck.
Ja.
Auch damals der Aufstieg in meinem Fanradio-Jahr, über den wir damals vorhin schon gesprochen haben.
Ja,
das sind so Dinge, die ich, glaube ich, mein Lebtag nicht vergessen werde. Ja.
Hast du da die Schlusssequenzen dir nochmal irgendwo gesichert, wie ihr da gebrüllt habt?
Nee, tatsächlich nicht. Also, und ich habe jetzt auch, ich hatte mal eine Aufnahme von dem Spiel gegen Lübeck, aber leider ist mir meine Festplatte kaputt gegangen. Und Die ist jetzt weg. Ja. Also wenn jemand noch davon irgendwelche Aufnahmen hat, kann er mir die gerne schicken.
Immer her damit. Freuen. Das fügen wir dann im Nachgang irgendwann nochmal ein.
Genau.
Nee, also das ist ja auch wirklich, ich muss auch sagen, Fanradio immer wieder, das ist der absolute Hammer. Ich höre das auch so gerne immer. Oder auch, also gerade bei uns bei Ostseewelle, wir versuchen ja dann auch, wenn wir auf Beiträge machen, die auch immer mal so ein bisschen abwechslungsreicher zu machen. Und ich bin auch jemand, ich schneide mir auch ganz oft gerne mal dann eine Jubelszene aus dem Fanradio raus und sende die dann einfach auch mal bei Ostseewelle. Und die Leute dann auch mal so, ey, guck mal, das sind Emotionen, das ist Hansa, das ist halt.
Ich glaube, da könntest du von meinen Äußerungen auch noch ein, zwei Dinge, glaube ich, reinschneiden. Also ich kann mich auch da gut erinnern an das Spiel gegen Alemannia Aachen, wo wir auch, glaube ich, 4-3 gewonnen haben. Da haben wir, glaube ich, nachher vor lauter Jubel die ganzen Kabel aus dem Mischpult gezogen.
Ja.
Und also Kabel sowieso. Ich glaube, Kabel kaputt gemacht habe ich da einige in der Zeit. Aber ja, auch so ein paar Äußerungen, ich glaube, irgendwie ich gehe kaputt oder sowas.
Ja.
Das war mal irgendwie so ein kleines, ich wurde öfter mal mit diesem ich gehe kaputt, wurde ich mal konfrontiert. Also ja, irgendwann, wenn ich mal reich und berühmt bin, werde ich damit erpresst wahrscheinlich.
Ich gehe kaputt, genau. Aber das sind immer die Momente, wo ich sage, das bleibt hängen.
Ja. Ne?
Also es ist jetzt wahrscheinlich, aus dieser Folge wird jetzt wahrscheinlich hängen bleiben, dass die Leute in Zukunft vorm Depot stehen und nach oben gucken, wo der Fanshop mal war. Also wenn wir in Zukunft dann durch die Krüppel gehen und sehen, da Leute bleiben da stehen und gucken hoch, wissen sie, die haben den Podcast gehört.
Ja, das, wenn das eintritt, glaube ich, haben wir schon ein bisschen was gewonnen. Es gehört, also für mich gehört es mit zu meiner Vergangenheit. Ich mache das bis heute, immer wieder. Und wenn ich mal irgendwie Gäste aus anderen Städten habe, ich habe auch ein paar Freunde, die jetzt nicht aus Rostock kommen, denen habe ich es auch schon erzählt, auch wenn sie sich jetzt nicht vielleicht dafür unbedingt interessiert haben. Es ist für mich trotzdem irgendwie ein Teil dessen, weil es zu meiner Kindheit und zu meinem Leben gehört.
Das sind die Stadtführungen, die es eben persönlich machen. Die kann man nicht so einfach buchen. Das ist halt immer das, was es dann, finde ich, auch ausmacht.
Ja, so ist es. Absolut.
So, jetzt ist in 2 Monaten wirklich schon Weihnachten. Was ist denn da so das Ding schlechthin, was besonders zieht?
Boah, das sind schwierige Fragen, die du hier stellst.
Warum?
Also, ja, also es gibt so viele coole Sachen, die man da verkaufen kann. Das ist alles. Also Weihnachten ist wirklich alles. Da ist wirklich vom Schal bis zum T-Shirt, Trikots natürlich ziehen nochmal an zu Weihnachten, weil dann die Leute natürlich auch ein bisschen darauf hinsparen, wenn irgendwie eine Familie weiß, ich habe einen Hansa-Fan, dann ist das ja auch oft in Familien so, dass dann halt gerade bei Familien vielleicht nicht so viel Geld da ist, dass man sagen kann, okay, ich kaufe jetzt mir alle Trikots, man sagt, okay, ich verschenke das zu Weihnachten. Solche Dinge merken wir, aber wir haben auch ganz viel Weihnachtskram von Adventskalendern über Schwibbögen, irgendwelche Teelichthalter, alles, was das weihnachtliche Wohnzimmer gemütlich macht. Und ich kann, ohne vielleicht zu sehr ins Detail zu gehen, auch noch hier an dieser Stelle mitteilen, dass es noch den einen oder anderen schönen Artikel geben wird, der sicherlich auch noch unter dem Weihnachtsbaum landen wird.
Oh, da bin ich ja gespannt. Ich meine, man sagt ja immer, eigentlich niemand wünscht sich Socken zu Weihnachten, aber Hansa-Socken ist die Ausnahme. Die gehen immer.
Die gehen immer. Und Socken ist in meiner Familie zumindest ein Klassiker.
Ja.
Also jeder von uns kriegt mindestens ein paar Socken irgendwie zum Nikolaus oder zu Weihnachten. Und ich verschenke auch gerne Socken.
Ich auch.
Finde ich super. Und auch da haben wir jetzt gerade frisch aufgestockt. Also wenn jemand nochmal in den Online-Shop gehen möchte und Socken kaufen möchte, würde auf jeden Fall fündig werden.
Sehr gut, da habe ich auch zahlreiche Hansa-Socken zu Hause, die dann immer passend zu dem Outfit dann sind, eben die weißen oder die schwarzen oder, ne? Also da kann man auf jeden Fall gut was finden und ich muss irgendwie gerade nochmal lachen, weil das hatte mir letztens meine Zahnärztin mal erzählt, also das war letztes Jahr aber auch schon, meine Zahnärztin ist in Stralsund und ihr Sohn und der Kumpel, die hatten irgendwie jetzt das erste Jahr mal eine Dauerkarte, aber die sind 13 oder so oder 12, 13 in dem Alter. Und dann hat sie erzählt, ja, und dann waren die vorher noch, also es ist immer ein Erwachsener dabei und dann waren sie vorher noch im Shop, weil dann hat der Kumpel noch seiner Mama dann zu Weihnachten die Weingläser von Hansa dann gekauft. Also das fand ich so niedlich dann in dem Moment. Also.
Genau, und das ist ja am Ende auch das Ziel, ne? dass irgendwie jeder, der es vielleicht gar nicht möchte, zufällig in unseren Laden stolpert und am Ende noch die Taschen voller Fanartikel kauft.
Ja, und gerade wer dann auch kurz vor Weihnachten noch einen Weihnachtsmarktbesuch oder so macht, ist ja dann auch direkt schon in dem neuen Shop quasi.
Genau, man kann ja quasi von der Glühweinbude oder vom Bratwurst- oder Krebsstand dann in unseren Fanshop stolpern und dann gleich die passenden Geschenke für seine Familienmitglieder kaufen.
Christoph, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat Spaß gemacht. Heute mal nicht so viele sportliche Themen, obwohl wir beide, glaube ich, sagen können, wir hoffen alle nur das Beste, dass es jetzt wieder bergauf geht. Und ein erfolgreiches Weihnachtsgeschäft, sage ich jetzt schon mal. Und ich bin schon jetzt gespannt auf das Trikot für die nächste Saison.
Ja, vielen Dank. Mir war es auch eine Freude, mal wirklich mal einen Blick hinter die Kulissen zu gewähren. Ich hoffe, dass es allen gefallen hat, so wie uns zwei hier.
Danke, dass ihr wieder mit dabei wart bei einer Folge von Hörbar Hansa. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast auf Spotify, Apple und Co. Und ganz wichtig, abonniert diesen Podcast, denn so bleibt ihr immer am Ball. Wir hören uns. Und bis dahin, auf erfolgreiche Spiele, viele Punkte und bis zum nächsten Mal bei
Hörbar Hansa, der Ostseewelle-Podcast mit Elisabeth Reinhold.